Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkis. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmen
und Esra Erdoğan. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseshow Sportpanorama, danach hören Sie der Nahe Osten und Türkei sowie Weil. Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat erklärt, dass der einzige Verantwortliche für die Spannungen mit dem Iran der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu sei. Solange die Verfolgung und der Völkermord in Gaza nicht aufhören, ist es klar, dass in unserer Region neue Spannungen entstehen. Staatspräsident Erdoğan, der nach der Kabinettssitzung Erklärungen abgab, wies in seiner Rede auf die zunehmenden Spannungen zwischen Teheran und Tel Aviv hin. Es ist kein anderer als Netanyahu, der seit 193 Tagen vor den Augen der ganzen Welt einen Völkermord im Gazastreifen begeht und der alle Arten von verdorbenen Verhalten an den Tag gelegt hat, um den öffentlichen Druck zu verringern. In der Nacht des 13. April ist der erste Grund für die Spannungen der uns erschreckte Netanyahu und seine blutäugige Regierung. Staatspräsident Erdoğan wies darauf hin, dass Türkei insbesondere in den letzten beiden Tagen ihre Kontakte verstärkt hat, um zu verhindern, dass die Massaker in Gaza in den Hintergrund gedrängt werden. Weder das Schüren von Öl noch das ständige Hätscheln der Netanyahu-Regierung wird irgendjemandem etwas nützen. Solange die Verfolgung und der Völkermord in Gaza nicht aufhören, ist klar, dass unsere Region mit neuen Spannungen rechnen müssen.
Außenminister Hakan Fidan ist zu einem offiziellen Besuch nach Doha, der Hauptstadt von Katar, gereist. Hakan Fidan wird mit Premierminister und Außenminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani zusammentreffen. Während des Treffens werden die Beziehungen zwischen Türkei und Katar sowie die jüngsten Entwicklungen in dem Gebiet, insbesondere im Gazastreifen, erörtert werden.
Das Schiff mit 3.774 Tonnen humanitärer Hilfsgüter, bestehend aus Lebensmitteln, Babyartikeln, Schlafsäcken und glutenfreien Produkten, die als Solidarität für die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen, der seit dem 7. Oktober von Israel angegriffen wird, geliefert werden sollen, legte mit einer Zeremonie ab. Das Schiff wird nach einer 40-stündigen Seereise den ägyptischen Hafen El Arish erreichen, der dem Gazastreifen am nächsten liegt. Die humanitären Hilfsgüter, die von dem im Hafen anliegenden Schiff entladen werden, werden mit Lastwagen zum Grenzübergang Rafah transportiert. Nach den dortigen Zollformalitäten werden die Materialien an den palästinensischen Roten Halbmond geliefert. Seit Beginn der Angriffe hat Türkei mit 13 Flugzeugen und 8 Schiffen 39.697 Tonnen humanitäre Hilfsgüter nach Gaza geschickt.
Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat erneut zur Deeskalation und Zurückhaltung im Nahen Osten aufgerufen und eine friedensorientierte Ausrichtung gefördert. UN-Sprecher Stephanie Dujarric beantwortete die Fragen der Journalisten auf der täglichen Pressekonferenz. Auf die Frage, wie Guterres auf die Vorbereitung Israels für einen Angriff auf den Iran reagiere, sagte Dujarric, der Generalsekretär ruft, wie er schon früher deutlich gemacht hat, zur Zurückhaltung auf. Wir wollen nicht, dass eine neue Gewaltspirale im Gang kommt. Dujarric sagte, Guterres habe sich mit dem iranischen Außenminister getroffen und stehe im Kontakt mit dem israelischen Präsidenten und anderen israelischen Amtsträgern und fügte hinzu, der Generalsekretär rief zur Deeskalation und Zurückhaltung auf. Er forderte eine erneute Konzentration auf den Frieden im Nahen Osten. Israel hatte am 1. April einen Luftangriff auf das iranische Konsulatsgebäude in Damaskus durchgeführt, bei dem 7 iranische Beamte des Korps der iranischen Revolutionsgarden, darunter 2 Generäle, getötet wurden. Der Iran kündigte an, dass der Angriff auf das Konsulat ein Angriff auf sein Territorium sei und der zurückschlagen werde. Israel wiederum erklärte, dass es auf den Angriff des Irans reagieren werde. Am 13. April griff der Iran Israel mit Hunderten von Kamikaze-Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern an. Der Iran erklärte, einige Ziele seien getroffen worden, während Israel erklärte, die meisten Angriffe seien von Luftabwehrsysteme abgefangen worden. Eine Rakete habe jedoch einen Militärstützpunkt im Süden getroffen. In der israelischen Presse hieß es, die Regierung in Tel Aviv habe beschlossen, offen und wirksam auf die iranischen Luftangriffe zu reagieren.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Israelische Kampfflugzeuge haben einen Spielplatz in Megazi-Flüchtlingslager im zentralen Gazastreifen bombardiert. Bei dem Beschuss wurden 10 Menschen, darunter Kinder und Frauen, getötet. Augenzeugen betonten, israelische Kampfflugzeuge hätten den Spielplatz im Megazi-Flüchtlingslager angegriffen. Die meisten Zivilisten, die den Beschuss ausgesetzt waren, seien Kinder gewesen. Laut den Augenzeugen hätten während dem israelischen Luftangriff Kinder auf dem Spielplatz gespielt. Die 10 Todesopfer des Angriffs wurden in den Al-Aqsa Meteor Krankenhaus in Deir al-Balah gebracht. Seit dem 7. Oktober wurden bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen 33.843 Palästinenser, darunter 14.500 Kinder und 9.560 Frauen, getötet und 76.575 verletzt.
Die Erdgaspreise in Europa sind gestern aufgrund der zunehmenden Spannung im Nahen Osten um 7,5% gestiegen. Am TTF, dem in den Niederlanden ansässigen virtuellen Erdgashandelspunkt mit größten Tiefe in Europa, schloss der Gaspreis pro Megawattstunde für Mai-Terminkontrakte gestern bei 31,14 €. Der Gaspreis pro Megawattstunde stieg im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs um 7,5%. Da Befürchtungen bestehen, dass es aufgrund der Spannungen zwischen Israel und dem Iran zu Lieferunterbrechungen kommen könnte. Der Kontinent ist anfälliger für die Entwicklungen auf den globalen Märkten geworden, nachdem der Gasfluss über Rohrleitungen von Russland nach Europa im Gefolge des russisch-ukrainischen Krieges fast vollständig unterbrochen worden war. Obwohl die Wintersaison vorbei ist, verstärken die Entwicklungen auf den Weltmärkten die Sorge um das Angebot, was sich in höheren Preisen niederschlägt.
Der israelische Botschafter in Berlin, Ron Pozo, hat gesagt, dass Israel auf den iranischen Angriff mit einem Angriff auf die militärischen Einrichtungen des Teheraner Regimes reagieren werde. Im Interview mit dem deutschen Fernsehsender Welt TV sagte Botschafter Pozo, dass Israel keine zivilen Ziele angreifen werde. Pozo sagte, der Angriff wird sich gegen militärische Einrichtungen richten. Darauf müssen wir reagieren. Es ist auch für die Region wichtig, dass diese Abschreckung sehr deutlich ist. Pozo betonte die Entschlossenheit Israels zu reagieren, ohne jedoch näher darauf einzugehen und sagte, wann, wo und wie. Das wird von unserem Kriegskabinett entschieden. Auch der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte der Zeitung Israel Hayom, es ist unmöglich, auf einen solchen Angriff nicht zu reagieren. Wir werden zu einem Zeitpunkt und einem Ort unserer Wahl handeln und alle diesbezüglichen Versprechungen sind unnötig. Am 1. April führte Israel einen Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus durch, bei dem 7 iranische Beamte des Korps des iranischen Revolutionsgarden, darunter 2 Generäle, getötet wurden. Der Iran erklärte, der Angriff auf das Konsulat sei ein Angriff auf sein Territorium und er werde Vergeltung üben. Israel wiederum erklärte, dass es auf den Angriff des Irans reagieren werde. Am 13. April griff der Iran Israel mit Hunderten von Kamikaze-Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern an. Der Iran gab bekannt, dass einige Ziele getroffen wurden, während Israel mitteilte, dass die meisten Angriffe durch Luftabwehrsysteme verhindert wurden, eine Rakete jedoch einen Militärstützpunkt im Süden traf. In der israelischen Presse hieß es, die Regierung in Tel Aviv habe beschlossen, offen und wirksam auf die iranischen Luftangriffe zu reagieren.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die höchste Niederschlagsmenge der letzten 75 Jahre verzeichnet worden. Nach Angaben der Vereinigten Arabischen Emirate Nachrichtenagentur WAM gab das Nationale Meteorologische Zentrum eine Erklärung über die starken Regenfälle ab, die in verschiedenen Regionen anhielten und zu Verspätungen bei Flügen, außerdem zu Fernunterricht und anderen Arbeitsmethoden führten. In der Erklärung heißt es, in verschiedenen Regionen wurde in den letzten 24 Stunden die höchste Niederschlagsmenge der Neuzeit verzeichnet. Die höchste Menge wurde seit 1949 aufgezeichnet, als man begann, Klimadaten zu sammeln, heißt es in der Erklärung. Die höchste Niederschlagsmenge wurde in der Region Hatm al-Shikle in der Stadt Al-Ain mit 254,8 mm in weniger als 24 Stunden gemessen. Es wurde erklärt, dass die Niederschlagsmenge, die bis gestern Abend als außergewöhnliches Ereignis in der Geschichte des Landes verzeichnet wurde, voraussichtlich noch zunehmen wird. Die Behörde für islamische Angelegenheiten der Vereinigten Arabischen Emirate rief dazu auf, in den von den Regenfällen betroffenen Gebieten zu Hause zu beten. Etihad Airways kündigte an, dass in der Hauptstadt Abu Dhabi wetterbedingte Flugverspätungen zu erwarten sind. Das Nationale Komitee für Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement der Vereinigten Arabischen Emirate rief dazu auf, in Gebieten, in denen es regnet, zu Hause zu bleiben, sofern keine Notwendigkeit dazu besteht, das Haus zu verlassen. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Türkische Presseschau.
Yeni Şafak schreibt, Präsident Recep Tayyip Erdoğan sei im Anschluss an die Kabinettssitzung im Präsidiumskomplex mit Journalisten zusammengekommen. Dabei habe Erdoğan die Bedeutung der bevorstehenden Irak-Besuchs unterstrichen. Es würden mehrere Abkommen unterzeichnet. Man werde die türkisch-irakischen Beziehungen auf eine unterschiedliche Grundlage setzen. Es sei auch möglich, dass er auch Erbil besucht, habe Erdoğan vor Journalisten gesagt. In Sabah lesen wir unter dem Titel »Neunter Schiff mit Hilfsgütern an Bord von Mersin nach Gaza aufgebrochen«. Ein weiteres Schiff mit 3.774 Tonnen Hilfsgütern, die vom türkischen Roten Halbmond vorbereitet wurde, sei gestern vom internationalen Hafen von Mersin Richtung Gaza aufgebrochen. Nach Angaben der Vorsitzenden des türkischen Roten Halbmonds, Fatma Meriç Yılmaz, seien bisher nach Gaza Hilfsgüter mit 13 Flugzeugen und 8 Schiffen entsandt worden. Auf dem neunten Schiff würden sich die meisten Hilfsgüter befinden. In Hürriyet lesen wir, Minister für Industrie und Technologie Mehmet Fatih Kacış habe gesagt, dass der erste einheimische und nationale türkische Observationssatellit Image mit höherer Bildauflösung ein Jahr im All verbracht habe. In seinem Post auf den sozialen Medien von Kacış heißt es, Image habe alle Missionen erfolgreich umgesetzt, nachdem er in die Umlaufbahn gebracht wurde. Star berichtet, der aserbaidschanische Staatspräsident Ilham Aliyev habe die in Zusammenarbeit von Türkei und Aserbaidschan geplante Gründung der türkisch-aserbaidschanischen Universität offiziell gebilligt. Testprozess des Minimarschflugkörpers Kemankeş 2 hat begonnen, lautet die Schlagzeile von Vatan. Die Tests des von Baykar entwickelten Technologieprodukts würden erfolgreich fortgesetzt. Der Testprozess des Minimarschflugkörpers Kemankeş 2 habe im Testzentrum von Baykar in Edirne Keşan begonnen. Sie hörten die türkische Presseshow.
İçinden ağlar. Sportpanorama. Herzlich willkommen zu unserer Programmreihe Sportpanorama. Wie jede Woche sind wir mit der türkischen Fußballliga und aus den 5 großen europäischen Fußballligen aus England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich sowie den Sportereignissen aus der Welt mit Ihnen zusammen. Der 32. Spieltag der Trendyol Super League ist abgeschlossen. Der Titelkampf um die türkische Fußballmeisterschaft zwischen Fenerbahçe und Galatasaray bleibt weiter spannend. Der Punkteabstand zwischen dem Tabellenersten und Zweiten und seinem dichtesten Verfolger liegt bei 30 Punkten. Fenerbahçe holte beim abstiegsgefährdeten Club Fatih Karagümrük einen 2:1 Auswärtssieg und erhöhte seinen Punktestand auf 85. Am nächsten Tag waren die Augen auf die Partie zwischen Alanyaspor und Galatasaray gerichtet. Die Rot-Gelben siegten bei Kolonen Alanyaspor 4:0 und erhöhten den Punktestand auf 87 und eroberten von Fenerbahçe die Tabellenspitze zurück. Der 33. Spieltag der englischen Premier League ist abgeschlossen. Manchester City übernahm, nachdem Arsenal und Liverpool Punkte verloren haben, wieder die Tabellenspitze. Liverpool verlor in der Anfield Road zu Hause gegen Crystal Palace 0:1 durch den Treffer von Eberje Eze. Für Liverpool war es nach 58 Spielen die erste Heimniederlage. Titelanwärter Arsenal verlor zu Hause gegen Aston Villa 0:2. Nach den überraschenden Niederlage von Arsenal und Liverpool übernahm Manchester City wieder die Tabellenspitze. Manchester City führt die Tabelle mit 73 Punkten an, gefolgt von Arsenal und Liverpool mit jeweils 71 Punkten. In Spanien kommt Real Madrid dem Meistertitel Schritt für Schritt näher. Am 31. Spieltag der spanischen La Liga holte Real Madrid bei Mallorca durch den Treffer von Tuchamern in der 48. Minute einen 1:0 Auswärtssieg. Während Madrid die Woche vor dem Spiel gegen Barcelona am Wochenende kein Patzer machte, ist die Tatsache, dass der türkische Nationalspieler Arda Güler in diesem Spiel nicht zum Einsatz kam, in Spanien für Gesprächsstoff. Der Coach Carlo Ancelotti ist am meisten von den Diskussionen betroffen, weil Arda nur wenig Einsatzchancen bekam. Real Madrid führt die Tabelle mit 78 Punkten an, gefolgt von Barcelona mit 70 Punkten. Nach dem 32. Spieltag in der italienischen Serie A liegt der Punkteabstand zwischen Tabellenführer Inter und seinem dichtesten Verfolger 14 Punkte. Inter kam am 32. Spieltag zu Hause gegen Cagliari über ein 2:2 Unentschieden nicht hinaus. Der türkische Nationalspieler von Inter, Hakan Çalhanoğlu, sorgte für das zweite Tor der Hausherren. Inter führt die Tabelle mit 83 Punkten an, gefolgt von Mailand mit 69 Punkten. Bayer Leverkusen hat am 29. Spieltag der Bundesliga die vorzeitig die deutsche Fußballmeisterschaft gewonnen. Die Werkself besiegte zu Hause Werder Bremen 5:0 und feierte in ihrer 119-jährigen Vereinsgeschichte die erste Meisterschaft. Bayer Leverkusen ist in dieser Saison seit 43 Spielen ungeschlagen und beendete somit die Serie von 11 Meistertiteln des deutschen Rekordmeisters Bayern München. Leverkusen erhöhte seine Punkte auf 79. Der Abstand zwischen seinem dichtesten Verfolger Bayern München und VfB Stuttgart beträgt 16 Punkte. Der spanische Coach Xabi Alonso, der Bayer Leverkusen zum Meistertitel führte, prägte die Saison 2023-2024 im europäischen Fußball. Der Name von Xabi Alonso wird bereits von den großen europäischen Mannschaften gehandelt. In der deutschen Presse wurde behauptet, dass Real Madrid, Bayern München und Liverpool an Alonso interessiert sind. Trotz dieses Interesses wird erwartet, dass Alonso, der Bayer Leverkusen, einen Vertrag bis 2026 hat, an der Spitze des Teams bleibt. Musik. In der französischen Ligue 1 ist Paris Saint-Germain der größte Favorit auf den Meistertitel. PSG führt nach dem 29. Spieltag mit 63 Punkten die Tabelle ein, gefolgt von Brest mit 53, von Monaco mit 52 und Lille mit 49 Punkten und einem Spiel weniger. In der torreichsten Partie besiegte Olympique Lyon Brest 4:3. Lens, das auf die Teilnahme im europäischen Pokalwettbewerb schielt, verlor beim Abstiegskandidaten Metz 2:1. Nantes konnte sich mit einem 1:0 Auswärtssieg bei Le Havre aus der Abstiegszone befreien. Sportpanorama setzt seinen Beitrag mit den Sportereignissen aus der Welt fort. Fenerbahçe Alagöz Holding steht zum zweiten Mal in Folge an der europäischen Spitze. Fenerbahçe Alagöz Holding besiegt im Finale der Euroleague Villeneuve das LM mit 106:73 und wurde zum zweiten Mal Europameister. Fenerbahçe ist die erste Mannschaft, die im Finale der Euroleague die 100-Punkte-Marke geknackt hat. Der Weltrekord im Diskuswerfen, der 38 Jahre lang nicht gebrochen werden konnte, wurde gebrochen. Der litauische Europameister Mikolas Alekna hat im Diskuswerfen der Männer mit 74,35 Meter den seit 38 Jahren bestehenden Weltrekord des deutschen Jürgen Schult gebrochen. Auf Wiederhören. Sportpanorama.
Gücüm yetmiyor kurtulmaya. der Nahe Osten und Türkei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe der Nahosten und Türkei. In der heutigen Folge werden wir die Frage des steigenden Werts der türkischen Außenpolitik, Kulturdiplomatie, erörtern. Sie hören nun eine Bewertung vom Experten für außenpolitische Beziehungen, Cemil Doğaç İpek. Die kulturelle Diplomatie ist eine Art von Diplomatie, die darauf abzielt, die internationalen Beziehungen durch die Verwendung des kulturellen Vermögens eines Landes zu verbessern. Verschiedene Aktivitäten werden durchgeführt, um das gegenseitige Verständnis durch Kunst, Literatur, Musik, Kino, Sprache, Bildung, Sport und andere kulturelle Elemente zu erhöhen. Auch staatliche Institutionen haben begonnen, die Effekte der Außenpolitik zu erhöhen. 1992 wurde im Außenministerium die türkische Kooperations- und Entwicklungsagentur TİKA gegründet. Grund waren vor allem die Unabhängigkeit der Türkrepubliken und der Entwicklungen im Nahen Osten, auf dem Balkan und der Schwarzmeerregion. Zusätzlich zu Entwicklungshilfen hat TİKA verschiedene soziale und kulturelle Projekte umgesetzt. Seit der Gründung hat TİKA viele Koordinierungsbüros im Ausland und Zehntausende von Projekten abgeschlossen. Im Jahr 2012 wurde es umstrukturiert, indem es sich unter dem Namen der türkischen Zusammenarbeit und Koordinierungsbehörde mit dem Ministerpräsidium verband. Nach dem Übergang zum Präsidialsystem wurde TİKA eine Abteilung im Ministerium für Kultur und Tourismus. Der Aktivitätsbereich von TİKA umfasst Geografien wie den Nahen Osten, Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum und 80% der Projekte werden in gemeinsamen Kulturgeografien wie dem Balkan, dem Nahen Osten, Kaukasus und Zentralasien durchgeführt. Die Aktivitäten von TİKA fügten der türkischen Außenpolitik unter dem Namen TİKA World ein neues Konzept hinzu. Dieses Konzept umfasst jeden Ort, an dem Türkei die Hand reicht. Aber es hat eine Priorität von Regionen wie dem Nahen Osten, wo es kulturelles und historisches Erbe gibt. In seiner Rede vor den türkischen Botschaftern auf den Botschafterkonferenzen erklärte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, dass Türkei wichtige Schritte zur Stärkung der Außenpolitik unternommen habe und dass Anstrengungen unternommen worden seien, um die Arbeit der türkischen Botschafter zu erleichtern. In seiner Rede betonte Erdogan, dass die türkische Agentur für Zusammenarbeit und Entwicklung TİKA als Botschafter des Friedens und der Zusammenarbeit erfolgreiche Aktivitäten in einem weiten geografischen Gebiet durchführt. Er erwähnte auch, dass das Präsidium für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften wirksame Aktivitäten in den Bereichen Überwachung und Lösung der Probleme der türkischen und verwandten Gemeinschaften, Bildung und Nichtregierungsorganisationen durchführt. Die Yunus Emre-Institute sind in verschiedenen Ländern tätig und die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines sowie die türkische Rundfunk- und Fernsehanstalt TRT sind in verschiedenen Teilen der Welt präsent. Staatspräsident Erdogan betonte, dass auch der Privatsektor international immer mehr Anerkennung findet und dass all diese Elemente koordiniert arbeiten sollten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Äußerungen von Staatspräsident Erdogan zeigen die Dynamik neuer Institutionen im Bereich der Außenpolitik und die Beiträge der zivilen Diplomatie zur türkischen Außenpolitik. Das Präsidium für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften, das gegründet wurde, um den Mehrwert der im Ausland lebenden türkischen Staatsbürger zu erhöhen und die Kontakte zu den verwandten Gemeinschaften zu stärken, hat sich in letzter Zeit mit seinen prestigeträchtigen Aktivitäten hervorgetan. Diese neuen Institutionen sind bestrebt, dem zunehmenden Einfluss der türkischen Bevölkerung auf die Außenpolitik und den neuen Bedürfnissen gerecht zu werden, die sich daraus ergeben. Dank der rhythmischen Diplomatie und der Null-Problem-Politik hat Türkei Vertrauensprobleme überwunden und eine multilaterale Zusammenarbeit mit den Nachbarn und Ländern eingeleitet, mit denen sie zuvor Vertrauensprobleme hatte. Die Sympathie, die durch den Eine-Minute-Ausbruch von Staatspräsident Erdogan auf dem Davos-Forum 2009 symbolisiert wurde, hat nun strukturellen Charakter angenommen und die Wahrnehmung von Türkei in der arabischen Welt verändert. Die Betonung der türkischen Identität im Nahen Osten, ihre führende Rolle in der Palästinenserfrage und ihre Unterstützung des arabischen Frühlings haben Türkei zu einem der Vorreiter der islamischen Welt gemacht. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Türkei aufgrund ihrer westlichen Werte ein attraktives Modell für die Völker des Nahen Ostens ist. Die Demokratie, die liberale Marktwirtschaft und die Reformen im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses haben Türkei zu einem Vorbild für die Länder des Nahen Ostens gemacht. Seit Anfang der 2000er Jahre findet in Türkei ein sozialer Wandel statt. Dieser Wandel wurde durch Faktoren wie der Anstieg des Bildungsniveaus, die Erhöhung des Wohlstands und die Intensivierung des Kontakts mit der Außenwelt beeinflusst. Die Tatsache, dass der türkische Pass ein höheres Ansehen genießt als früher, erhöht den Respekt, den Glauben und das Vertrauen der türkischen Bevölkerung gegenüber sich selbst und ihrem Staat. Nichtstaatliche Akteure und einfache Bürger können nun die Außenpolitik beeinflussen, indem sie sich an diplomatischen Prozessen beteiligen. Die Stärkung der Zivilgesellschaft durch größere individuelle Freiheiten wird diese Beteiligung weiter erhöhen. Die Verbesserung der Lebensqualität in Türkei führt zu einem Anstieg der demokratischen Reife und der Softpower des Landes. Meine Damen und Herren, Sie hörten eine Bewertung vom Experten für außenpolitische Beziehungen, Cemil Doğaç İpek.
Der Nahe Osten und Türkei.
Tutuşsun gün yansın geceler zamanımızda. Sen bana geç geldin, ben sana erken. Tutuşsun gün yansın geceler, vaktimiz varken. Sefa geldin, hoş geldin. Bugün güllerden güzelliğin. Sefa geldin, hoş geldin. Ah, bu yağmur yalnızmış. Dindim efendim. Ah, bu yağmur yalnızmış. Dindim efendim. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün yansın geceler zamanımızda. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. Soyunsun gün sarsın geceler, vaktimiz varken. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. Tutuşsun gün yansın geceler, vaktimiz varken.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.trtwordworld.com.
Weil.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Folge geht es darum, wie ganz einfache Maßnahmen im Zusammenhang mit unserer Gesundheit uns vor großen Gefahren schützen. Um die Bedeutung der Mund- und Zahngesundheit für unsere Lebensqualität zu verdeutlichen, beginnen wir mit den Worten: Ich putze meine Zähne, weil. In unserem Körper gibt es Systeme, die jeweils unterschiedliche Funktionen haben. Obwohl sie unterschiedliche Aufgaben haben, sind die Systeme nicht unabhängig voneinander. Eine Fehlfunktion in einem System gefährdet ein anderes System, das scheinbar nichts damit zu tun hat. Die Forschung zeigt zum Beispiel, dass es einen Zusammenhang zwischen Zahnfleischerkrankungen und Herzkrankheiten geben kann. Musik. Vor nicht allzu langer Zeit, vor 100 Jahren, gehörte Karies zu den Krankheiten, die zum Tod führen konnten, obwohl dieses Problem mit den Fortschritten in der medizinischen und pharmazeutischen Industrie verschwunden ist, bleibt die Mund- und Zahnpflege ein Thema, das unsere Gesundheit sehr stark betrifft. Es ist bekannt, dass Entzündungen im Mund und Zahnfleischerkrankungen zu allgemeinen Entzündungen im Körper führen. Chronische Entzündungen werden mit Herzkrankheiten, Diabetes und anderen Systemstörungen in Verbindung gebracht. Die Mund- und Zahnpflege besteht in erster Linie aus einer Reihe von Verhaltensweisen, die regelmäßig praktiziert werden sollten, um Krankheiten vorzubeugen. Die wichtigste dieser Verhaltensweisen ist das zweimal täglich Zähneputzen, das jeweils 2 bis 3 Minuten dauert. Zähneputzen ist der grundlegendste Schritt der Zahnpflege, um Zahnbelag und Bakterien im Mund zu entfernen. Zähneputzen reinigt das Zahnfleisch und fördert die Gesundheit des Zahnfleisches, indem es die Durchblutung fördert. Wenn wir unsere Zähne putzen, beseitigen wir auch Mundgeruch, da wir Essenreste und Bakterien im Mund loswerden. Außerdem beugt das Zähneputzen Zahnempfindlichkeiten vor, indem es schädliche Säuren vom Zahnschmelz entfernt. Neben dem Zähneputzen ist auch der Verzicht auf Zucker- und säurehaltige Lebensmittel eine wichtige Maßnahme für unsere Mund- und Zahngesundheit. 2-mal im Jahr eine Kontrolle beim Zahnarzt ermöglicht es uns, Krankheiten vorzubeugen, die keine Schmerzen verursachen und keine Symptome zeigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss unserer Sendung möchten wir noch einmal betonen, dass regelmäßiges Zähneputzen nicht nur etwas mit der Mundgesundheit zu tun hat, sondern auch mit unserem ganzen Körper. Wir verabschieden uns für heute von Ihnen mit den Worten: Ich putze meine Zähne, weil ich gesund bleiben will. Auf Wiederhören!
Weil
überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime. Her zamanki gibi başladım. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Sapını da sararsam seviyor çıkıyor. Neredesin ah, nerede? Bunu kimse bilmiyor. Bu ne biçim yalnızlık? Bana çok zor geliyor. Ah şu papatya falları. Çaresiz yüreğim buna mı kaldı? Ah şu papatya falları. Başka bahara kaldı. Ah şu papatya falları. Çaresizliğin alanı kaldı. Ah şu papatya falları başka bahara kaldı. La la la la la la la. Diye yalan söyledim. Bugün gibi aklımda vapur besimi çalışıp. İşte o semidin susamları gibi havaya savruldu, ezildi binlerce anılar. Şimdi anılarımı tekrar topluyorum. Neredesin ah? Nerede? Unutabilir miyim acaba seni?
Bunu kimse bilmiyor.
Düşüncelerimi boğaza bıraksam.
Bu ne biçim?
Ve boğsam aklımı. Ümidimi de
bana
kestim
çok
zaten.
Zor.
Yalan söylüyor papatya falları.
Ah şu papatya falları. Çaresizliğin buna mı kaldı? Ah şu papatya falları. Başka bahara kaldı. Ah şu papatya falları. Çaresiz yüreğin sana mı kaldı? Ah şu papatya falları. Başka bahara kaldı.
La la la la la la la.
Seviyor.
La la la la la la la.
Seviyor.
La la la la la la la.
Seviyor.
La la la la la la la.
Çaresizliğin sana mı kaldı? Ah şu papatya falları başka bahara kaldı.
La la la la la la.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Of the Radio Glass Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зъри и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, Туркия радио да.
Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
Etepsiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
Ahiç Radyo Voça Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Efirde Türkiye Ovası.
Gepleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
Evo İfonitis Türkiye.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Gider Radio Amuriye Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radio.
It Türkiye hangia radio ya?
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Somit geht unsere Sendung der Stimme Türkis zu Ende. Die Sendung wurde von Esra Erdoğan moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gipleyer